Ich möchte gerne 100 Jahre alt werden. Ich weiß gar nicht warum. Den Gedanken hatte ich so vor ein paar Jahren zum allerersten Mal. Da hatte ich so das Gefühl, ich glaube, ich werde alt. Also ich glaube, ich werde 100 Jahre alt. Wahrscheinlich ist es Wunschdenken. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diesen Gedanken habe. Ich habe gar keine Angst vorm Sterben zum Beispiel. Ich bilde mir ein, wenn es irgendwann mal so weit ist, dann ist man dafür bereit. Darüber mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Aber ich finde die Vorstellung, dass man auch mit 80, mit 90 noch Spaß am Leben hat, noch Menschen um sich hat, mit denen man das Leben verbringen kann, noch mittendrin steckt, noch eine Aufgabe hat, einen Sinn im Leben sieht und Dinge einfach macht, nur weil sie Spaß machen. Diese Vorstellung finde ich wirklich ganz, ganz toll und deswegen lese ich gerne Artikel rund ums gesund alt werden und lustig alt werden. Ich sehe auch ständig bei Instagram alte Menschen, die entweder tolle Dinge sagen oder tolle Dinge noch machen. Also ein 100-Jähriger, den ich gerade gesehen habe, der nochmal 25 Meter auf Zeit geschwommen ist. Und der ist auch angekommen und die ganze Halle hat den abgefeiert. Und man hat gesehen, wie viel dem das bedeutet. Man sieht ja manchmal alte Menschen, die noch total leidenschaftlich tanzen und einfach mitten im Leben stecken. Wie schön, wie cool wäre das, wenn man das so hinkriegen würde. Und ich dachte mir, das ist ein schönes Thema hier. Jetzt war ich auf einem sehr, sehr schönen Gartenfest letztes Wochenende. Ganz tolles Erlebnis. Sehr viele Menschen waren da. Kinder, ältere Kinder, Teenager, Erwachsene und auch der 88-jährige Opa. Der saß immer so irgendwie dabei und hat mal einen Kommentar abgelassen. Ich glaube, er hat nicht mehr alles so ganz mitbekommen von den Gesprächen. Aber du hast halt das Gefühl gehabt, der will jetzt nicht hoch und sich schlafen legen, sondern der hat das so genossen, dabei zu sein. Und irgendwann nachmittags hat er sich auf so eine Seilbahn gesetzt, die eigentlich von den Kindern benutzt wurde. Und aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Opa sich darauf setzt. Er ist einfach gefahren, hatte den Spaß des Jahrhunderts und ist am Ende einfach runtergehopst und hat sich wieder irgendwo hingesetzt. Und ich dachte mir so, das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Der hatte zum einen noch Lust, das zu machen. Es hat ihn niemand aufgefordert. Der hat das einfach von sich aus gemacht. Dann hat er das auch unverletzt überstanden, weil sein Körper offensichtlich noch alle möglichen Bewegungen macht und seine Knochen und seine Muskeln darin gewöhnt sind. Er hatte einfach Lust drauf. Wie toll ist das? Davon kann man sich so ein bisschen was abgucken. Es ist auch ganz toll, wenn man alten Menschen manchmal zuhört, was sie so aus ihrem Leben mitnehmen. Ich hatte sogar auch überlegt, wie es wäre, wenn ich eine 100-Jährige finde, die von ihrem Leben erzählt. Ganz so alt ist Yael Adler heute nicht. Sie ist mein Gast heute. Sie ist aber Anti-Aging-Spezialistin. Sie ist eigentlich Hautärztin und Ernährungsmedizinerin und hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das nennt sich Genial Vital. Und sie hat sich eben sehr, sehr viel damit beschäftigt, was die Wissenschaft heutzutage weiß, warum in manchen Regionen der Welt Menschen sehr alt werden und lange gesund bleiben, also solche klassischen Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen gar nicht so sehr haben. Ich hatte sehr viel Freude an dem Gespräch und ihr werdet es gleich sehen. Nun muss man dazu wissen, Yael weiß sehr viel. Und dieses Wissen haut sie auch raus. Das heißt, macht euch gefasst darauf, dass ihr unwahrscheinlich viele Fakten jetzt um die Ohren geknallt bekommt. Und man kann das, glaube ich, auch gar nicht alles richtig machen. Muss man aber auch gar nicht. Ich finde, wenn man so ein, zwei Sachen mitnimmt, so eine kleine Erkenntnis und sich denkt, ach komm, das kann ich so in mein Leben einbauen, dann hat man ja schon ganz viel gewonnen. Da wollen wir doch mal gucken, wie es klappt. Viel Spaß.
Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten.
So. Der Aufnahmeknopf ist gedrückt und vor mir sitzt, zumindest virtuell, meine liebe Freundin und Hautärztin Dr. Yael Adler. Schön, dass du da bist.
Hallo Marlene, ich freue mich auch ganz doll.
Sehr, sehr schön. Du bist ja nicht nur Hautärztin, sondern auch Ernährungsmedizinerin und warst dreimal auf dem Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste mit deinen Büchern. Das ist wirklich fantastisch. Wir haben ja auch schon ganz oft und ganz viel miteinander über diese Themen, über die wir heute sprechen wollen, gesprochen. Aber was finde ich, unsere Beziehung auszeichnet, ist, dass ich war einmal Patientin bei dir in der Praxis. Ich weiß nicht, ob du dich daran so gut erinnerst wie ich.
Ich habe doch Schweigepflicht. Darüber rede ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit.
Gut, ich sage auch nicht, worum es ging. Ich sage nur, wie es abgelaufen ist. Wir haben auf jeden Fall innerhalb von wenigen Minuten, wie das, glaube ich, Frauen können, ich weiß nicht, ob Männer das können, hatten wir so eine persönliche Ebene und haben uns über die intimsten Dinge ausgetauscht. Die hatten wirklich nur im allerweitesten Sinne was mit Medizin zu tun. Und das liebe ich an dir sehr, dass du dein Wissen, dein medizinisches Wissen als Mensch bewertest und einfach sehr, sehr lebensnahe Tipps gibst.
Vielen Dank. Ja, und ich finde auch, wenn man mit Patienten zusammen ist, das sind ja alles Menschen wie du und ich und wir alle haben dieselben oder ähnliche Themen, die einen umtreiben. Vielleicht sind es auch mal unterschiedliche, aber auf jeden Fall ist keiner allein mit seinen Themen. Und nach einem langen Arztleben, da hat man schon vieles gesehen und gehört und dann ist es einfach ein Erfahrungswert, dass es gut ist, wenn man immer auf Augenhöhe bleibt. Also selbst wenn vielleicht einer einen Wissensvorsprung hat, aber menschlich immer auf derselben Ebene miteinander spricht. Ich finde, das macht alles viel einfacher und nimmt natürlich auch vielleicht Hemmungen oder ne, wenn so irgendwie Schamgefühle im Raum stehen. Es ist nicht so, weil wir sind eben alles Menschen.
Und ich finde, man muss alles das, was man lernt in seinem Beruf, aber auch grundsätzlich über das Leben, die Ernährung, übers Älterwerden, man muss das immer bewerten, wie man das für sich für richtig empfindet. Also in der Vergangenheit hatte ich das ab und zu mal, dass ich Dinge, die gerade total en vogue waren, überhaupt nicht für mich gesehen habe. So Diätgeschichten oder irgendwelche Ernährungstipps, wo ich wirklich sage, ich bewerte nach Möglichkeit auch, was ich an meinem Körper für richtig empfinde und wo ich denke, das funktioniert für mich.
Du hast aber auch ein gesundes Selbstbewusstsein und fühlst dich vielleicht auch innerlich stabil, ausgeglichen und geliebt. Das geht nicht allen Menschen so und deswegen sind auch sehr viele sehr verunsichert und dann kommen natürlich die sozialen Medien mit ihren falschen Bildern auch und diesen auch verkäuferischen Ansätzen. Ne? Da soll hier viel ja verkauft werden an Produkten, an Lifestyle-Verfahren. Auch manchmal sind es ja nur Nachrichten, die verkauft werden. Also wenn jemand dir einreden möchte, das ist gut, nur um dann viele Follower zu haben. Also es ist ganz viel Lüge da. Oder auch Menschen, die einfach sich selber besser fühlen, wenn sie das so raushauen. Das ist aber alles oft nicht der Wahrheit entsprechend und das setzt sehr viele unter Druck. Und wenn man da nicht seinen roten Faden im Leben hat, wird man ganz schnell aus der Bahn geworfen. Und das kann bis hin zu Depressionen gehen. Und natürlich auch, dass man unnötig Geld ausgibt und dass man Dinge tut, die einem vielleicht sogar schaden, weil eben ja auch gerade im Gesundheitsbereich wirklich auch gefährliche Dinge empfohlen werden.
Das stellt man auch fest, wenn man Menschen irgendwie beobachtet. Das sind nicht nur jetzt Influencer, aber auch irgendwie Wissenschaftler, die dann einmal sagen, ich propagiere diese Art der Ernährung, was es da schon alles gegeben hat, ne? Und dann ein paar Jahre später ist dann alles anders. Also am Ende ist es wirklich so, dass man aufs eigene Bauchgefühl hört oder wieder ein gutes Bauchgefühl oder ein gutes Körpergefühl entwickelt. Ich spreche heute darüber, über ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Gedanken gehabt, ich glaube, ich werde 100. Und daraus ist der Wunsch geworden. Ich möchte gerne 100 werden. Ich möchte gerne eine fröhliche Alte sein, die das Leben genießt, die bis zum Ende mit Menschen umgeben ist, die Spaß machen, die Freude bereiten, die einen lieben, die man selber liebt. Ich möchte immer mich wieder herausfordern und so. Das sind so alles Sachen, die ich gerne machen möchte, weil wenn man natürlich sehr alt wird, aber man ist auch sehr krank, dann weiß ich gar nicht, ob die letzten 5 Jahre nur noch so wertvoll sind. Und deswegen beschäftige ich mich wirklich gerne. Ich lese gerne Artikel über Menschen, die sehr alt, sehr gesund bleiben. Versuche ein paar Sachen so für mich immer nacheinander umzusetzen. Welche Rolle spielen eigentlich die Gene?
Also wenn man die Wissenschaft fragt, spielen die Gene eine Rolle von 10-30% bei Gesundheit und Langlebigkeit. Das heißt, 70% hat man quasi selber in der Hand oder macht die Umwelt. Die ist natürlich ein bisschen schwierig manchmal auch zu beeinflussen, ne? Aber insgesamt zeigt es, dass man viel selber tun kann und vielleicht auch sollte. Und man weiß auch, dass wenn man vielleicht nicht immer so die besten Gene hat, man trotzdem mit gewissen Lebensstilmaßnahmen da noch was wettmachen kann. Und genauso auch andersrum, wenn du ganz tolle Gene hast, aber du nimmst die ganze Zeit Drogen, säufst und rauchst, dann kannst du auch deine guten Erbanlagen versauen.
Das ist bestimmt so. Die Rolling Stones sind über 80. Die haben bestimmt sich jede Droge eingepfiffen. Aber sind dadurch, dass sie so viel noch leisten, dass sie viel mit Menschen unterwegs sind, dass sie immer wieder neue Dinge ausprobiert haben, wahrscheinlich auch gut und gesund alt geworden. Also es ist ja irgendwie so eine Mischung, die man für sich hinbekommen muss mit dem, was man macht als guter Lebensführung. Aber irgendwie auch unbeschwert zu bleiben? Wie gelingt dir das ganz persönlich?
Ach du, also ich bin ja ein Hypochonder. Ich bin eigentlich gar nicht unbeschwert.
Ist das so?
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich 100 werde und ob ich gesund bleibe bis 100. Das Wort Schuld ist mir gerade über die Lippen gerutscht. Ich will an der Stelle doch nochmal sagen, man ist nicht schuld an Krankheit. Das finde ich ganz wichtig, weil auch im Gesundheitswahn, ne, wenn man immer so sagt, das kannst du alles richtig machen und wenn du dir einen Fehler gönnst oder leistest, dann wirst du krank und du bist vielleicht selber schuld, hast zu viel Stress gehabt und deswegen ist die Krankheit gekommen. Das ist so nicht.
Ganz, ganz schwieriger Gedanke.
Ja, es gibt ja nicht rauchende, marathonlaufende Veganer, die meditieren und trotzdem Lungenkrebs bekommen. Und das passiert. Krankheiten kommen im Laufe eines Lebens. Trotzdem lohnt es sich, sich um den Körper zu kümmern, weil eine Krankheit, die auf einen etwas relativ gesünderen Körper trifft, ist natürlich auch besser zu heilen oder zu überstehen. Das hoffen wir ja immer. Also das heißt, es ist auch nie zu spät. Man weiß sogar, wenn Leute 86 bis 96 sind und man gibt denen zum ersten Mal sportliche Übungen und die waren davor unsportlich, weiß man, die können trotzdem ihre Muskeln noch auf über 170% tunen.
Irre.
Es geht immer etwas. Der Körper mag Reize und die können auch manchmal intensiv sein und dann will er reagieren und das kann den Körper verjüngen und fit machen. Warum jetzt aber Rolling Stones oder Helmut Schmidt, der viel geraucht hat, so alt geworden sind, vielleicht wären sie noch gesünder, noch älter geworden, wenn sie nicht so einen ungesunden Lebensstil gepflegt hätten. Ich denke, manche Leute haben einfach Glück und andere haben auch Pech. Mhm. Ja, aber ich finde, wenn man Dinge weiß und man kann das ja auch mit Spaß machen, dann schadet es ja nicht, diese zu machen. Und meine Mission ist ja immer, Menschen und auch mir selber Wissen zu geben, über Gesundheit, über Körper, was einem gut tut, was einem schlecht tut. Und dann kann man Einzelfallentscheidungen machen. Mache ich das jetzt so oder mache ich es nicht so? Aber zumindest, dass man nicht aus Unwissenheit Dinge falsch macht, sondern dass man seinen Körper kennt, versteht, riecht, schmeckt, anschaut. Und dann kann man auch besser auf den aufpassen. Das ist was rund um Achtsamkeit.
Ich glaube, wenn du Dinge weißt, machst du automatisch schon ein paar Sachen anders, als du sie machen würdest, wenn du sie nicht wüsstest. Sagen wir mal so, wenn du weißt, Treppensteigen jeden Tag einmal zum dritten Stock Treppensteigen, dass das eine gute Wirkung hat, dann machst du es vielleicht. Wenn du nicht denkst, du hast, es hat irgendeinen Effekt, machst du es nicht. Das ist ein banales Beispiel. Ich wollte noch mal einmal auf diese Schuld zurückkommen. Das ist eigentlich jetzt nicht das Thema, aber ich hatte das eine Zeit lang ganz doll. In meiner Familie gibt es ja auch Krankheit und so meine Mutter. Und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, da sind so viele Dinge zusammengekommen. Ne? Und ich hatte dann zu kämpfen mit dem Gedanken, was ist mit meinem Karma? Was habe ich denn getan, dass jetzt so viel auf mich einstürzt? Und das kann einen wahnsinnig traurig machen, weil man denkt, wofür wird man jetzt bestraft? Und da war ich mal sehr glücklich über den Satz von jemandem, der gesagt hat, nicht jeder, der eine Krebserkrankung hat oder der schwer krank wird oder der eine Querschnittslähmung hat, ist ein schlechter Mensch. Im Gegenteil, ja, gar nichts hat das damit zu tun. Und das war für mich ein sehr wohltuender und befreiender Gedanke. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man nicht von Schuld spricht, weil diese Schuld lähmt einen ja auch.
Und sie ist auch falsch. Sie ist einfach falsch und es setzt unnötig unter Druck.
Genau. Wenn ich jetzt auf mein Leben gucke, dann habe ich früher auch Sachen, was jetzt meine Gesundheit oder Anti-Aging oder so, habe ich auch ganz viele Sachen falsch gemacht. Und wenn man sich damit verrückt macht und hätte ich doch bloß und wäre ich doch bloß niemals ins Solarium gegangen und hätte ich das besser gemacht, ja, dieses so verkrampft zu sein, sich Sorgen zu machen, macht ja auch krank. Also wollen wir hier einfach darüber sprechen, was man wissen könnte, wenn man Lust hat, auch gesund alt zu werden.
Wo wir gerade bei diesen Reizen sind und bei den Stressoren, es gibt sogar einen extra Begriff in der Anti-Aging-Medizin und der heißt Hormesis. Und das bedeutet, dass du einen schädlichen Reiz auf deinen Körper bekommst, der aber am Ende etwas Gutes für deinen Körper bewirkt. Da gibt es sogar die Theorie, dass so ein bisschen Radioaktivität gar nicht so schlecht sei. Also ich meine, Menschen haben ja auch, je nachdem, wo sie wohnen, auch Kontakt zu Radioaktivitäten. Die werden ja trotzdem durchaus auch alt. Vielleicht gewöhnt sich der Körper oder wird trainiert. Da kann ich jetzt noch nichts Wissenschaftliches, Seriöses zu sagen, aber wozu ich was sagen kann, sind weitere Reize, von denen man wirklich weiß, dass sie gut sind, wie zum Beispiel Sauna oder heiße Bäder, ja, Onsen in Japan. Krass für die Langlebigkeit, auch Weltkulturerbe, macht Demenz weg, macht Immunsystem oder Prävention, Demenzprävention, macht das Immunsystem stark, stärkt das Herz-Kreislauf-System, ist wirklich lebensverlängernd und macht Menschen gesund. Und dann ist ja vielleicht auch sozial, dass man heiß in der Sauna sitzt und schwitzt und da in Finnland Geschäfte macht miteinander nackig. Also auch dieses Soziale und dieses Entspannen und Stressabbauen ist natürlich sehr gesundheitsförderlich. Dann gibt es das Eisbaden. Viele kennen Wim Hof, der das propagiert. Hm. Das ist auch super gesund. Auch hier werden Immunzellen in die Blutbahn gespült. Die Haut wird durchsaftet mit Blut und mit Botenstoffen, die das Immunsystem stärken. Also man wird weniger Infekte haben. Außerdem macht es einen total euphorisch, wenn man aus dem Eisbad kommt und man vermehrt sein braunes Fettgewebe, was man eigentlich als Säugling hatte, um nicht zu erfrieren. Also auch braunes Fettgewebe, da sind so Mitochondrien drin, das sind Zellkraftwerke, die dieses Fettgewebe braun färben, so als wäre es ein Muskel quasi. Und das kann Energie verbrauchen. Und das ist gut für die Gewichtskontrolle. Also Kälte ist eine super Sache, obwohl man jetzt denkt, oh Gott, da erfriert man oder der Hitze, oh Gott, man erschwitzt oder erhitzt. Und dann hat man natürlich noch das Thema Fasten. Also hungern, da dachte man ja auch immer, also wenn jemand im Krieg war und kein Essen hatte, der wird ja einen Mangel gehabt haben und dann wird er ja nicht so alt. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, man weiß mittlerweile, wer zu wenig zu essen bekommen hat, bei dem hat der Körper dann mal umgeschaltet von Wachstum auf Wartung und hat Zellmüll weggeräumt und das alles recycelt und so hat sich der Körper verjüngt und erneuert. Und genau solche Reize sind auch für den Körper manchmal ganz gut. Wenn man also immer alles richtig macht, ist eben die Frage, ob das für den Körper so gut ist.
Ganz interessant, finde ich. Also wenn ich jetzt gucke, was mache ich, das will ich ja hier auch immer so ein bisschen erzählen, was mache ich, was ist für mich gut umsetzbar und was nicht. Ich bin zum Beispiel kein Saunatyp. Mir ist schon der Gedanke an Sauna, ist mir eigentlich, da will ich schon wieder flüchten, weil alles, was mir zu warm ist, ist mir unangenehm. Ich gehe gerne ins kalte Wasser. Für mich muss es nicht in Eiswasser sein, aber wo auch immer ich ins Meer gehen kann, gehe ich auch im Januar mal ins Meer.
Wow.
Also ich versuche das so in mein normales Leben zu übertragen. Ja, wenn es einen Pool gibt.
Du bist einfach so schon sehr heiß, verstehst du? Da brauchst du nicht noch externe Hitze.
Gerade fühle ich mich gar nicht heiß. Ich bin hier so halb in meinem Kleiderschrank. Hinten ist mein Kleiderschrank, vor mir ist so eine Filzwand und unten eine Jogginghose und oben habe ich mir ein anständiges Sweatshirt angezogen, damit du siehst, ich bin irgendwie gekleidet.
Du siehst super aus.
Ja, ich, ne? Oder wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, ein Schwimmbad zu nutzen, egal wo ich bin, dann gehe ich da mal. Aber ich persönlich für mich mache jetzt nicht ein Programm, wo ich so gegen mein Naturell arbeite. Ich habe einfach keine Lust so. Also ich mache so Sport, wie es mir gut tut. Also zum Beispiel ist es so, in meiner Frühstücksfernsehenwoche, ich wollte immer mir hier irgendwie einen Kurs suchen, wo ich dann mal eine Stunde Sport mache. Das schaffe ich nicht. Dazu bin ich zu K.O. Was ich dann hier mal in meiner Arbeitswoche mache, ist, dass ich eine Viertelstunde mich auf die Matte lege und dann mit Maddie Morrison, meine Lieblings-YouTuberin, mit der mache ich dann mal eine Viertelstunde Afterwork Yoga oder ich wohne im 7. Stock, dann laufe ich 2-mal hoch und runter. Passt dann so gerade in meinen Lebensalltag rein. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, alles bis 3 Treppen, deswegen habe ich das vorhin gesagt, alles bis zum 3. Stock laufe ich. Ich diskutiere gar nicht mehr mit mir, ach, nehme ich einen Fahrstuhl oder laufe ich. Ich habe für mich entschieden, ich laufe, 3 Treppen laufe ich, wenn ich nicht gerade krank bin oder so. Ne? Ich mache so viele Kleinigkeiten, aber dass ich mich jetzt so total auspowere, ich gehe nicht joggen, weil leider Gottes meine Hüfte das nicht gut mitmacht. So von Kindheit an ein bisschen schwierige Hüfte und alles, was so zu krasse Belastung ist, so ruckartige Belastung, stoßartige Belastung ist, ist halt nicht gut für meine Hüfte. Also gehe ich nicht joggen, nicht mehr. Ja, ich mache so lauter kleine Sachen und kann das irgendwie besser durchziehen.
Also das muss man ja auch gar nicht. Es ist ja ein Blumenstrauß an Dingen, die man tun kann. Mhm. Und dann sucht man sich eben seine Lieblingsfarben und Lieblingsdinge aus. Und das ist ja genau, finde ich, auch eine gute Message. Also die verkrampften, zwanghaften, also es gibt ja, viele kennen den vielleicht, diesen Brian Johnson, den man in den sozialen Medien beobachten kann, wie er seinen Körper stiehlt. Das ist so ein Silicon Valley Millionär, Milliardär, der 2 Millionen US-Dollar ausgibt pro Jahr für seine Diagnostik und Anwendungen.
Ach ja, der Typ.
Also Blueprint nennt er das, sozusagen was auf Forschung basiert, irgendwelche Maßnahmen, die sein Leben, also er sagt dann auch, sein Motto ist Never Die. Dann sieht man den halt, ne, so wie er sich dann auch sehr mit engen Kleidern oder nackt dann da zeigt und wie er seine Haut behandelt und wie er seinen Körper behandelt. Der soll auch morgens um 11 Uhr das letzte Mal essen und dann fastet er halt bis zum nächsten Morgen und achtet auf den perfekten Schlaf. Und das kann man ja machen, der scheint auch Spaß dran zu haben. Er sagt auch immer, dass ihm das gut tut, aber für viele andere ist diese Art des Lebens ja schon quasi eher der Tod, weil man gar keinen, man geht abends nicht aus und man lässt sich nie gehen und man ist nicht spontan, man ist halt nur reguliert. Und daran sieht man ja, für jeden kann das etwas anderes bedeuten und was für den einen ganz toll ist, ist für den anderen ein Albtraum.
Also das habe ich ganz oft schon gedacht. Was ist denn das Ergebnis? Wir haben schon über Schlafen gesprochen. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ich sorge immer, so Supermodels, ne, war ein Riesenthema. Ich sorge immer dafür, dass ich 8 Stunden schlafe. Ich schlafe nie 8 Stunden. Es passt nicht in mein Leben rein. Oder nie was trinken. Oder immer gesund ernähren. Was ist überhaupt, können wir auch gleich mal drüber sprechen, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Ne? Was bedeutet das? Du gehst nie auf Partys oder zumindest dann immer mit einem schlechten Gewissen auf eine Party. Du kannst nie einfach mal, ach Freunde, wir treffen uns für eine Pizza. Wenn ich 2 Tage lang Pizza esse, habe ich einen dicken, aufgeblähten Bauch. Ja, mir bekommt es auch nicht so gut. Aber ab und zu ist es halt schön, wenn man sich die Gedanken nicht macht. Also wenn man so alte Menschen sieht, die haben ja nicht nach irgendwelchen Wim Hof-Programmen gelebt, sondern die haben irgendwie geschafft, eine gute Balance von dem, was du jetzt uns auch alles gerade erzählst, was man auch lesen kann zum Teil, und einfach ein schönes, soziales, unbeschwertes Leben führen. Unbeschwert vielleicht noch nicht mal, aber erfüllt es.
Ja, und da spielt Freundschaft und Partnerschaft eine große Rolle. Also man kann auch Single sein, um nicht einsam zu sein. Aber es gibt so einen Psychologen, der mir mal erklärt hat, dass man 30 Menschen näher kennenlernen muss, um daraus dann einen guten Freund zu gewinnen. Und das kann zeitlebens passieren. Das muss nicht ein Freund aus Vergangenheiten sein, sondern je nach Lebenssituation können Menschen dir plötzlich mehr bedeuten oder weniger. Die können praktisch in den Top 10 nach oben rutschen oder auch mal nach unten. Und manchmal ist auch eine Zeit für eine Freundschaft vorbei und eine neue kommt am Horizont herbei. Und diese Hoffnung hat man immer. Und es ist auch eine Motivation, sich immer zu öffnen, wenn es irgendwie geht, anderen Menschen zu begegnen, weil wenn man eben nicht allein ist, das baut Stress ab. Und wenn man in der Partnerschaft sogar ist, dann ist es ja auch so, für gerade Männer sind Frauen eine Lebensversicherung, denn die schicken ja die Männer zur Vorsorge. Männer sind totale Vorsorgemuffel, aber wie oft hat dann die Frau gesagt, Schatz, geh doch mal wieder zur Prostata oder zur Darmspiegelung. Damit haben sie ihnen das Leben gerettet, weil sie eben rechtzeitig vielleicht irgendwelche Vorstufen von etwas entdeckt haben, was man dann therapieren konnte. Und ich erlebe das auch immer, wenn die Pärchen zur Hautkrebsvorsorge kommen, dass die Frau dann liebevoll mit dem Edding die Leberflecken eingekreist hat, die ich mir mal besonders gut angucken soll. Okay. Und manche stehen dann auch ab und die soll ich dann auch abschneiden, damit das nicht so huppelig ist beim Streicheln. Und einmal war auch ein Pärchen da, die deswegen bei der Liebe das Licht anlassen, die hat halt zwischen den Beinen einen neuen schwarzen Fleck gefunden, so an ganz brisanter Stelle. Und er hat ihn dann zur Praxis gebracht und dann haben wir den Fleck rausgenommen und es war ein schwarzer Hautkrebs, aber eben ganz, ganz früh entdeckt. Sie hat das einfach gesehen. Sie hat da eben hingeguckt in jeden Winkel und damit ihrem Freund das Leben gerettet. Und natürlich sieht man daran, dass Partnerschaft gut ist und auch in den sogenannten Blue Zones, also da, wo die Menschen in der Welt besonders lang leben. Die trinken übrigens auch Alkohol, ja, auch Wein und so. Und vielleicht essen sie spät und sind auch nicht alle ganz dünn und laufen keinen Marathon. Aber sie gehen vielleicht zum Café, wo sie ihre Freunde treffen, wo sie dann miteinander sozial sind und wo sie vielleicht auch pflanzenbetonte, mediterrane und fischlastige Kost zu sich nehmen. Aber es ist eben eine Gemengelage. Und der Genussaspekt ist, finde ich, genauso wie du das sagst, wirklich ganz wesentlich. Weil dieses sonst allein sein und alles mit sich selber ausmachen, das kann echt ganz schön stressen.
Und es macht was mit dem Gehirn. Also das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Sache, wie viel unser Gehirn sich noch verändert. Also wir haben ja vielleicht manchmal gedacht, dass unser Gehirn sich irgendwie in der Jugend entwickelt hat und dann bleibt das irgendwie so. Und wenn man mal was Schlechtes gemacht hat fürs Gehirn, dann ist da auch ein Schaden und der geht nicht wieder zurück. Und heute weiß man ja, dass das Gehirn sich immer auch wieder wie gesund wachsen kann, wenn man Dinge tut, die fürs Gehirn gesund sind. Witzig, ich wollte gerade noch sagen, du hast gerade gesagt, für Männer ist es besonders gut. Ich habe gelesen, dass für Männer ist eine Partnerschaft von Vorteil im hohen Alter, für Frauen das Gegenteil. Und so oft sehe ich jetzt bei Instagram so Frauen, also die wirklich im hohen Alter sind. Jane Fonda, ja, bestes Beispiel. Ich glaube, 3-4 Mal verheiratet gewesen und die ist jetzt ein sehr glücklicher Single. Für mich wäre es nichts. Ich bin wahnsinnig gerne mit meinen Menschen und meinen Lieben zusammen und glaube, dass es ein großes, großes Glück ist, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Also wenn man eine Liebe hat, wenn man Zweisamkeit erlebt, ja, und diese Vertrautheit, sich aufeinander Acht gibt und alle diese Dinge ist was Wunderschönes. Und übrigens auch noch Sex hat im Alter, ne?
Das ist sowieso ein schöner Bereich, wobei natürlich auch hier man nicht älteren Menschen oder auch jüngeren Menschen Druck machen sollte. Vielleicht mögen nicht alle Sex. Natürlich ist Sex gesund. Das ist ja schon alleine sportliche Betätigung, die man nicht unterschätzen darf. Es werden Kalorien verbrannt, es werden die Muskeln benutzt. Das ist eine Ganzkörpertraining. Man schwitzt, das Herz-Kreislauf-System wird animiert. Die Hautdurchfeuchung wird verbessert. Das heißt, man kriegt auch einen schönen Glow, weil die Durchblutung rauffährt. Der Säureschutzmantel wird stark. Und man schüttet natürlich auch Hormone aus.
Ich glaube auch, dass wir Berührung brauchen. Man hat ganz, ganz früher ja ganz schreckliche Experimente gemacht mit Babys und hat die nicht gestreichelt, nicht berührt und gar nichts, hat die nur zu essen und zu trinken gegeben. Und die sind verkümmert, diese Babys sind gestorben. Also wir brauchen Berührung, da glaube ich total dran. Darin liegt eine ganz große Heilkraft. Ich fand das auch so vor ein paar Jahren gar nicht mal so mit Corona, sondern davor war das schon in jedem zweiten Hollywood-Film war dann so, ach, so einer, der einen immer berührt. Oh, ist ja total uncool und unangenehm. Und ich habe immer gedacht, ich bin so eine. Wenn ich auch Gäste habe, mit denen ich im Frühstücksfernsehen rede, dann ich fasse die mal an den Arm an oder so, wenn es irgendwie ein inniges Gespräch ist. Und zwar nicht, weil man anzüglich werden möchte, sondern einfach, weil so Menschen, glaube ich, eigentlich so miteinander kommunizieren, ohne Hintergedanken, ja.
Auf jeden Fall. Ich meine, man findet, wenn man dich als Moderatorin sieht, schon, dass du dich für einen Moment oft in deine Gesprächspartnerinnen und Partner verliebst für das Gespräch.
Ja.
Also nicht im erotischen Sinne. Aber ich beobachte das ganz oft, dass du für die paar Minuten, dass du so eine ganz große Zuneigung zu denen entwickelst und die da auch zu dir, also das spiegelt sich so. Also ich finde das schon ein Gefühlsfeuerwerk. Das hat eben nichts Erotisches, es ist vielleicht auch professionell, aber es wirkt in dem Moment immer total authentisch. Und ich glaube, das ist auch dein Geheimnis, warum du Menschen so öffnest und ihnen so nahe kommst, auch so im Gespräch nahe kommst und die Dinge sagen, die sie vielleicht in den anderen Interviews, die sie schon bei anderen Sendern gemacht haben, noch gar nicht gesagt haben. Habe ich das Gefühl, mein Eindruck, eine kurze Verliebtheit.
Also ich habe das nie als Verliebtheit empfunden, aber das, was du sagst, ist was sehr Schönes. Also weil ich genau weiß, was du meinst und weil ich sagen würde, das größte Interesse in meinem Leben waren Menschen. Es klingt vielleicht wie so eine Plattitüde, aber ich habe mich wirklich schon auch als junger Mensch unheimlich interessiert dafür, wie ist dieser Mensch, wie lebt der, warum ist der so. Je älter ich werde, desto weniger urteile ich darüber, wie ist der, sondern es interessiert mich. Und ja, ich mag Menschen. Also es gibt ganz selten Menschen, die ich nicht mag, und ich mag Menschen. Und wenn da jemand vor mir sitzt und seine Geschichte erzählt, kann ich mich ganz doll drauf einlassen. Und tatsächlich höre ich dann manchmal solche Dinge, habe ich sehr häufig in meinem Berufsleben gehört, das habe ich jetzt noch nie jemandem erzählt, das war jetzt ein ganz schönes Gespräch oder so. Und es gibt für mich kein schöneres Kompliment, kein Fernsehpreis kann es jemals gut machen, was ich dann empfinde, wenn das Gegenüber das so empfunden hat. Und das ist dann auch tatsächlich bei mir so. Deswegen mache ich diesen Podcast übrigens, weil ich aus solchen Gesprächen rausgehe und denke, so eine Bereicherung. Ich liebe das, wenn Menschen sich trauen, die Hülle fallen zu lassen und darüber zu sprechen, was sie beschäftigt, was sie erlebt haben und daran andere teilhaben zu lassen. Und das möchte ich auch. Und ich glaube, dass es was Wohltuendes ist für die Seele.
Ja, absolut. Also man muss ja auch bei der Arbeit nicht nur sich quälen, man darf auch Spaß haben und das spürt man da bei dir.
Finde ich auch. Im Übrigen wird es nicht falsch verstanden. Also ich habe ganz selten dann irgendwelche Situationen gehabt, wo jemand dachte, oh, die hat mich jetzt aber hier mal richtig angeguckt. Da will ich mal hab. Das wird eigentlich glücklicherweise niemals missinterpretiert.
Deswegen betonte ich auch Frauen und Männer. Es ist eben nicht der sexuelle Aspekt, sondern so eine menschliche Verliebtheit. Ich weiß keinen besseren Begriff. Also du liebst den Menschen.
Für den Alterungsprozess. Also wir sprechen darüber, was kann man tun, damit die Zellen so langsam wie möglich altern und damit wir lange diesen Körper, den wir haben, uns wohlfühlen da drin, dass der auch noch schön aussieht irgendwie, dass die Haut noch einigermaßen prall ist, dass man nochmal schnell losrennen kann, wenn man losrennen will und einfach fit bleibt, jeweils in dem jeweiligen Alter. Da gibt es das Thema Ernährung. Es gibt das Thema Sport und es gibt das Thema soziale Kontakte. Haben wir alles schon angesprochen.
Im Grunde sind es mehrere Säulen, die alle wichtig sind. Aber weil wir uns jeden Tag ernähren und weil wir jeden Tag schlafen und weil wir uns jeden Tag bewegen, zeigt es einfach, wie essentiell diese Bereiche sind. Also man kann vieles weitere noch machen. Nahrungsergänzungsmittel nehmen zum Beispiel, in Urlaub fahren, Partys machen, tanzen gehen und so. Aber so diese Grundbedürfnisse unseres Körpers, dass man die nicht außer Acht lässt. Und hier eine gewisse gesunde Regelmäßigkeit ist schon gut. Und zwar alle Säulen gleichermaßen.
Was ich jetzt nochmal wichtig fand, ist wirklich, was kann man so in der Lebensführung machen, weißt du? Also die Schönheit ist eine Sache. Klar, wir wollen alle irgendwie eine schöne Haut behalten und aber so ein paar Sachen sind ja noch wichtig. Witzigerweise, weil du jetzt gerade die Säulen angesprochen hast, ich hatte letztens mal gehört, da wurde gesagt, dass diese sozialen Kontakte, also Menschen zu haben, mit denen man lacht, mit denen man spricht, die man berührt, dass das wichtiger ist oder der Faktor höher ist für gutes Altern als zum Beispiel Rauchen. Auch irre.
Ja, also ich würde das so nicht sagen. Natürlich gibt es dann statistische Daten, aber man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, würde ich sagen. Das hat einfach unterschiedliche Risiken. Aber ja. Natürlich als Ernährungsmedizinerin, die ich geworden bin, weil ich gesehen habe, dass ich die Haut eben von außen nicht so sehr behandeln kann immer und auch nicht immer heilen kann, wenn ich nicht auch an das Innere denke. Als Ernährungsmedizinerin möchte ich betonen, dass eine pflanzenbasierte Alltagskost wichtig ist. Fleisch darf sein, aber selten. Man sagt ganz klar, Frauen nicht mehr als 300 Gramm pro Woche, Männer nicht mehr als 600 Gramm pro Woche. Und dann natürlich am besten glückliches Fleisch. Also wenn man das überhaupt sagen kann, die Veganer gehen jetzt an die Decke. Aber das ist okay, wenn das halt eine gute Qualität ist. Dann darf das auch zu einer gesunden Ernährung dazugehören. Muss nicht, aber kann. Auch Fisch und Meeresfrüchte, die leider dann wiederum auch oft schwermetallbelastet sind. Aber wir brauchen sehr viel Pflanzenkost. Die hat sehr viele Vorteile. Die hat Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, sehr viele Ballaststoffe. Wir brauchen vor allem auch die löslichen Ballaststoffe, weil sie eine starke Darmflora machen. Mhm. Und sehr gern kann man diese Pflanzenkost auch mal fermentiert genießen und dann nicht nochmal tot pasteurisieren oder erhitzen. Denn dann haben wir auch noch probiotische Bakterien in dieser Nahrung.
Also Kimchi, Sauerkraut, solche Geschichten.
Genau, genau. Und zwar unpasteurisiertes Sauerkraut und Kimchi vom Koreaner. In Japan gibt es Natto, das sind Sojabohnen, die fermentiert sind, riechen nach Käsefuß und ziehen Fäden.
Du hast sie mir schon mal verkostet, ja, meine Liebe.
Genau.
Ekelhaft.
Ekelhaft. Der Mund riecht danach nach Käsefuß, aber sie schmecken gut und sind sehr bekömmlich. Also ich war sehr froh, dass ich das in Japan probieren konnte. Bis zum Alter von 65 sagt man, dass die Pflanzenkost und vor allem pflanzliches Eiweiß sehr vorteilhaft ist und überwiegen sollte. Ab 65 allerdings geht der Muskelabbau sehr schnell vonstatten und da ist auch durchaus tierisches Eiweiß zu empfehlen, denn da ist die Bioverfügbarkeit einfach schneller und besser. Und da muss man ein bisschen nachhelfen. Da ist dann doch eine tierische Kost ab und zu doch gesünder, als jetzt nur vegan zu sein oder nur Pflanzenkost zu essen. Es ist außerdem so, dass man bei der Pflanzenkost eben besondere Lebensmittel im Fokus haben sollte. Und das sind die bitteren Salate und die Wurzelgemüse, aber auch die Hülsenfrüchte, die Pilze. Eiweißlieferanten sind außerdem Quinoa, Amaranth, Pine, Buchweizen. Und von denen kann man ruhig auch mal etwas mehr essen. Das ist vielen gar nicht so bekannt. Alle kennen immer nur Haferflocken, die sind auch gut. Auch Hirse ist gut, aber man kann auch mal wegkommen von diesem vielen Weizengefresse.
Genau, es ist natürlich wahnsinnig viel Information und ich glaube, es ist für viele einfach dann so überwältigend. Was mache ich denn? Was esse ich denn jetzt überhaupt noch? Ich will ja hier auch immer ein kleines bisschen sagen, wie ich es handhabe. Ja? Und ich habe mal vor vielen Jahren einen amerikanischen Ernährungswissenschaftler gehört, der hatte sowas gesagt wie: Eine arme Frau, die selber kocht, hat bessere Ernährungswerte als eine Frau, die in die teuersten Restaurants geht. Ja? Warum es jetzt eine Frau ist, ist egal. Es gibt das Gleiche gilt für einen Mann auch. Aber ich glaube tatsächlich, dieses normale Zubereiten von Essen, was ja wirklich nicht viele Menschen machen, ganz viele bestellen sich Essen. Ich meine, wenn man gutes Essen in der Kantine bekommt oder in der Mensa, wo auch immer, das ist ja auch schon mal von Vorteil und schön. Aber das hat nicht jeder. Und dann werden wirklich Fertiggerichte gemacht oder eben ganz viel auf der Straße, Streetfood, was auch immer, Döner. Ich esse auch gerne mal einen Döner. Boah, ich esse sogar wahnsinnig gerne mal einen Döner. Ja? Aber ich gucke für mich, ich bemerke bei mir ein gesundes Gefühl für meinen Körper, für meinen Darm, wenn ich einfach selber koche. Und Thema Kohlenhydrate, da ist ja auch in den letzten Jahren so viel verteufelt worden. Also Reis, Kartoffeln, Nudeln, alles ist auf einmal total schlecht. Ich esse das aber alles. Aber ich koche das selber und empfinde das für meinen Körper in einem guten Verhältnis. So wie du sagst, ich kann heutzutage nicht mehr so eine Riesenportion Nudeln essen. Früher konnte ich eine Riesenportion Nudeln essen, ja. Kann ich heute nicht mehr so gut, bekommt mir nicht mehr. Der Anteil von Gemüse ist immer ganz, ganz hoch. Aber ich esse alles und es bekommt mir auch gut. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn Kohlenhydrate gleichgesetzt wird mit normalem Industriezucker, als wenn dann ein Eis genau das gleiche ist wie eine große Portion Kartoffeln. Also mein Körper macht da unterschiedliche Sachen mit.
Also Kartoffeln sind eigentlich sehr gut. Du kannst sie auch sogar mit Schale essen. Wenn du sie einmal erkalten lässt, dann bildet sich auch die resistente Stärke und das ist dann auch noch Pflege für die Darmflora, ohne dass das zur Kaloriengewinnung genutzt wird.
Bekommt mir total gut zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn ich mache das manchmal, dass ich Kartoffeln koche und dann habe ich die im Kühlschrank und wenn ich mir Mittagessen mache, nehme ich mir 3 Kartoffeln, schneide die klein, mache daraus einen Salat und super.
Wenn du guckst, wie die Japaner essen, die essen auch Reis, aber die essen viel weniger Reis, als wir das jetzt essen. Für uns ist es eine Sättigungsbeilage und für die ist es halt ein kleines Add-on. Es kommt also hier auch auf die Menge an. Du siehst zum Beispiel, wenn du nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun, ist 1000 Schritte tun viel besser, weil dann der Blutzucker ganz schnell in die Muskulatur geräumt wird und nicht im Blut rumschippert und dann dort Eiweißstrukturen verklebt. Und ich gucke mal, was ich sonst so tun kann. Zum Beispiel esse ich erstmal einen Gemüsesalat oder eine Gemüsesuppe und dann esse ich vielleicht mein Protein und mein Fett. Und erst am Ende das Dessert oder eben die Kohlenhydrate, weil die dann quasi schon so ein bisschen eingepackt sind und langsamer ansteigen. Also das ist schon wünschenswert, dass man nicht immer zu viele, zu hohe Blutzuckerspitzen hat, weil das ein Alterungsfaktor ist. Es verklebt ja nicht nur das Hämoglobin, sondern auch unsere Haut, unser Kollagen und alle möglichen Eiweiße, die unseren Körper fit halten. Ich hatte ein interessantes Erlebnis. Ich mache ja auch Podcast für die Techniker-Krankenkasse. Ist das noch gesund?
Ja, ganz spannenden Podcast übrigens. Das ist wirklich gut.
Und ich hatte meine Gesprächspartnerin, die war extrem stressig. Also die hat alle echt so gestresst halt. Und ja, ich merkte auch schon, also wenn man jetzt die Folgen hört, wird keiner hören, wer das war. Das ist ein super Gespräch geworden. Aber währenddessen war ich echt gefordert. Ich war davor essen. Unser Studio da ist in Kreuzberg in Berlin, war essen beim Veganer, habe einen Salat gegessen mit Kichererbsen und Kraut, also richtig gesund. In der Salatsoße muss aber irgendwie Zucker oder Ahornsirup oder Honig gewesen sein. Das ist ja alles auch Zucker, nichts anderes, also keine Alternative zum Zucker. Genau. Also ich muss Zucker im Blut gehabt haben. Jedenfalls bin ich dann in die Studio gegangen, war eine Stunde lang echt gestresst und dann habe ich in die App geguckt und ich hatte über 200 und zwar die ganze Stunde und danach ist wieder abgefallen. Was sieht man da? Ich hatte quasi eine Stunde lang Diabetes. Negativer Stress ist ein Diabetesmacher und treibt den Blutzucker nach oben. Und das ist nie wieder danach passiert. Ja, also ich habe das wirklich, ich war geschockt. Aber da lernt man dann, dass es wichtig ist, auch auf seine seelische Gesundheit zu achten, weil es einfach eine Bedeutung für deinen gesamten Stoffwechsel hat.
Das ist eine ganz, ganz schöne und wichtige Erkenntnis am Ende, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn wir denken, ach scheiße, die Pommes sollte ich jetzt nicht essen und mit schlechtem Gewissen Pommes essen, dann verstoffwechseln wir diese Pommes schlechter, als wenn wir sie mit Genuss essen. Ja. Ich zum Beispiel habe dieses mit dem Blutzucker auch alles mitbekommen und fand es irgendwie ganz interessant. Und bei mir zu Hause gibt es für alle Beteiligten jetzt vorm Frühstück eine kleine Portion Gemüse. Kommt total gut an, wurde ich erst ein bisschen belächelt und jetzt muss ich, das ist mein Schicksal, jetzt muss ich auch immer vorm Frühstück mache ich noch ein bisschen Gemüse manchmal. Was weiß ich, Gurke, Tomate und wenn ich da habe Avocado, manchmal mache ich auch in der Pfanne ein kleines bisschen Brokkoli. Wenn du davon eine kleine Portion isst, kannst du, also ich kann dann auch wunderbar ein Brötchen essen oder ein drei Toast essen. Das bekommt mir zum Beispiel total gut. Ich habe keine Probleme mit Weizen. Ich versuche Vollkorn zu essen, aber eben auch nicht so viel. Aber das bekommt mir gut so als normales Essen. Ein Ei dazu, das ist für mich ein ganz, ganz tolles Frühstück. Und vorher trinke ich ein Glas warmes Wasser mit Apfelessig. Mache ich schon ganz lange. Keine Ahnung, ob das nur was Gutes ist. Aber bei mir ist immer der Darm. Ich habe immer schon als Kind immer Schwierigkeiten gehabt, aufs Klo zu gehen, wenn ich es irgendwie zu stressig hatte. Deswegen achte ich sehr darauf, dass ich einen gut funktionierenden Darm habe. Das hilft auf jeden Fall dabei.
Absolut. Also und es gibt ja ein paar Daten auch, die sagen, dass der Apfelessig den Blutzucker auch tatsächlich hilft zu regulieren. Mhm. Also schädlich ist es nicht. Ist aber gut, dass du es verdünnst, weil sonst ist der Zahnschmelz im Weg und der könnte davon Schaden nehmen. Also und manche Leute vertragen es vom Magen her nicht. Aber an sich ist das eine gute Sache. Und als Hautärztin empfehle ich das auch für die Haut und zwar auch verdünnt. 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig, zum Beispiel als Kopfhautspülung. Und auch für die Haare, es macht die Haare glänzend und es stärkt den Säureschutzmantel. Menschen haben davon weniger Schuppen oder auch wenn du es in den Körperfalten benutzt, wenn du da zu Infekten neigst, hast du da halt auch weniger Körpergeruch und weniger Pilz- oder Bakterieninfektionen. Das ist auch für sogar Leute, die im Krankenhaus liegen müssen, die da schwitzen in der Region und vielleicht nicht immer gereinigt sind. Auch denen hilft dieses kleine Hausmittel Apfelessig so toll.
Interessant, ja.
Oder auch bei Neurodermitis, habe ich vergessen, ne? Die Neurodermitiker, die haben ja oft ein Problem mit ihrem Säureschutzmantel. Auch damit kann man tatsächlich auch Hautentzündungen vorbeugen.
In welchem Verhältnis mischst du das?
1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Und dann kommst du genau auf diesen pH-Wert 4,8 bis 5,3. Ich habe das mit meiner befreundeten Apothekerin ausgemessen. Und das ist genau der Säureschutzmantel, der gut ist für unsere Haut.
Also wir können natürlich ganz, ganz viel machen für uns. Und wenn man weiß, was gut ist, dann entscheidet man sich vielleicht automatisch, wenn man so am Frühstücksbuffet mal ist, ein bisschen Gemüse. Und damit einfach anzufangen, so war das jetzt bei mir. Ich habe das, weil ich es jetzt auf einmal wusste, dass ich das besser vertrage und dass, ja, dass ich danach nach dem Frühstück nicht so eine Müdigkeit habe oder nach dem Mittagessen, versuche ich das einfach, wenn es sich denn ergibt, wenn ich das machen kann, mit Gemüse zu starten und dann vor allem ohne schlechtes Gewissen gut zu essen. Ich persönlich muss mich 3-mal am Tag satt essen, wobei ich auch von dir erfahren habe, dass ja die Japaner sich nur 80% satt essen und so, zumindest im Wissen, dass das so ist und dass das auch für den Alterungsprozess vorteilhaft ist, haue ich mir nicht mehr ganz so oft dann einen drüber, ne? So, dass man dann doch ein bisschen zu viel isst. Ich snacke nicht so viel. Ich snacke eigentlich gar nicht.
Das ist das Beste, weil du dazwischen eben zur Ruhe kommst.
Deswegen lasse ich die Snackerei und zum Abend esse ich auch. Und wir Frauen gerade, ne, in unserem Alter müssen wirklich darauf achten, dass wir Eiweiß essen. Als meine Mutter jetzt einen Oberschenkelhalsbruch hatte im letzten Jahr, da war ich im Krankenhaus und da war halt so, dass das Thema für all die Frauen, die auch diesen klassischen, typischen Oberschenkelhalsbruch hatten, Frauen nach der Menopause essen viel zu wenig Eiweiß. Und da können wir gut drauf achten.
Sie essen zu wenig Eiweiß und sie haben einen Östrogenmangel. Deswegen das Thema Hormonersatztherapie überdenken. Gerade wenn man weiß, man hat ein Risiko, das geht vielleicht schon los mit der Ausdünnung der Knochen. Frauen, die keinen Brustkrebs hatten, dürfen die bioidentischen Hormone nehmen. Und man sagt immer mehr, das hat einen gesundheitsförderlichen Effekt. Mehr Nutzen als Schaden. Und das sieht man eben nicht nur bei Hitzewallung und schlechtem Schlaf, sondern tatsächlich auch zur Vorbeugung von Osteoporose, für untenrum Gesundheit, also Inkontinenz und Scheideninfektionsrisiko. Aber auch die Frauen fangen an zu schnarchen, sonst die Haare fallen aus, Herz-Kreislauf-Gefäßgesundheit, Cholesterin, Blutzucker, Demenzvorbeugung. All das sind Themen, die profitieren können. Aber an dem Punkt kommen wir auch vielleicht noch mal kurz zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, denn wichtig für alle, gerade in der Phase, aber sehr gerne auch schon früher, ist das Thema Vitamin D. Es gibt immer noch Leute, die kein Vitamin D nehmen. Und ich würde gerne einmal hier appellieren, wer das nicht gemacht hat, wer es vielleicht auch Skeptiker ist, der kann ja mal einen Blutcheck machen und gucken, wie stehe ich denn. Magnesium ist wichtig, B12 ist wichtig, dass das alles gut ist im Blut, aber dieses Vitamin D nicht vergessen. Und es gibt ein weiteres Präventionssupplement, was irgendwie alle immer empfehlen auf den Anti-Aging-Kongressen, und zwar irgendwie aus allen Fachbereichen. Das ist nicht nur Vitamin D, sondern es sind auch die Omega-3-Fettsäuren, die wir als antientzündlichen Stoff in unserem Körper haben, um diesen vielen Entzündungen was entgegenzuhalten. Und wenn man guckt, haben die Menschen im Blut davon zu wenig. Und das gibt's entweder im gereinigten Fischöl oder auch im Algenöl, wobei da ist oft zu wenig EPA drin. Wir brauchen DHA und EPA, damit unser Oberstübchen fit und gesund bleibt, damit das Immunsystem arbeiten kann, dass wir Anti-Entzündung bereiten können, dass die Zellen weich und plastisch bleiben und das Gefäßsystem und das Herz profitieren. Vitamin D, sagt sogar das Deutsche Krebsforschungszentrum, ist eine gute Hilfe, weniger Krebs zu entwickeln in der Gesellschaft. Und auch übrigens Viruserkrankungen, wie zum Beispiel Covid, besser abzuwehren.
Ja. Ganz genau. Vitamin D, ganz großer Faktor gewesen. Ne? Ich nehme Vitamin D, ich achte auf Omega-3-Fettsäuren. Ich nehme eine Kapsel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es nicht über die Nahrung genug genommen, aber ich esse tatsächlich ganz viel Olivenöl und auch mal Leinöl.
Das reicht nicht.
Nee?
Nee, Leinöl ist pflanzlich, ist auch gut, besser als nichts, aber wird nur zu 5% in EPA und DHA umgewandelt.
Okay.
Du kriegst das nur im Fischöl.
Nee, ich habe Fischölkapseln.
Das ist gut, also das solltest du schon machen.
Siehst du, nehme ich doch wieder was mit und genauso soll es ja sein.
Aber Olivenöl ist gut. Also Olivenöl hat Polyphenole und hat natürlich auch einen super Gesundheitseffekt. Im Rahmen der mediterranen Ernährung mehrfach schon in seiner Wirkweise bewiesen und sehr, sehr empfohlen. Man darf ja mehrere kaltgepresste Öle benutzen, das ist schon okay. Rapsöl ist auch gut für Omega-3 und Leinöl, aber es reicht eben oft nicht. Das sehe ich im Blut bei den Leuten.
Ich habe so einen Bluttest gemacht. Ich habe ganz, ganz lange gar keinen gemacht, weil ich so dachte, mein Gott, ich habe ja nichts, dann kann ich auch ohne Bluttest oder ohne diesen großen Check mal durchs Leben gehen. Irgendwann hatte ich den gemacht vor 2 Jahren und habe festgestellt, da habe ich schon Vitamin D genommen, deswegen war der Spiegel in Ordnung. Mir fehlte Jod und das war wahrscheinlich schon ein paar Jahre auch ein bisschen ein Problem bei mir. Und ich nehme jetzt unter anderem Jod, habe so eine ganz kleine Palette an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel eben Jod, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D und tatsächlich auch ein bisschen was für die Haut und die Fingernägel. Also ich nehme Kapseln Kieselsäure.
Ja.
Das tut mir total gut. Ne? Und manchmal auch was für die Haare und für die Nägel, weil ich da eben durch diesen Jodmangel haben meine Haare gelitten und das tut mir gut.
Du, und es ist ja auch so, dass die Leute deswegen alle jodierte Speisesalz essen sollen, aber die Leute kaufen sich dann Himalaya-Salz oder Meersalz und das reicht einfach nicht, die Menge. Und wir sind in einem Jodmangelgebiet und dann kommt sowas wie Struma, also verdickte Schilddrüse und Hashimoto und Knoten und sogar Schilddrüsenkarzinom steht womöglich damit in Verbindung. Also wir müssen da wirklich drauf achten. Und was auch nochmal wichtig ist, wir hatten ja vorhin über das Thema Pflanzenkost gesprochen. Je bunter, desto besser, weil die Pflanzenfarben nachgewiesenermaßen nicht nur die Pflanze schützen, sondern auch uns, Augen, Haut, das ganze System. Und zum Beispiel mein Lieblingstipp ja ist immer ein Glas Möhrensaft. Und da kann man wirklich am Tag mit einem Tröpfchen Öl und gerade vom Sommer, weil das lagert sich halt in der Haut ab, färbt die Haut leicht gelb-orange. Man sieht nicht aus wie ein Möhrenbaby, auch nicht wie Trump. Aber man sieht halt schon attraktiv aus. Das zeigen auch Studien. Künstlich Sonnengebräunte versus Möhrengesichter, da gewinnen immer die Möhrengesichter an Sexiness, weil das einfach so eine Gesundheitsinformation ist, die offensichtlich abgegeben wird. So, wow, da achtet jemand auf seine Gesundheit, der trinkt Möhrensaft, mit dem könnte man sich vermehren. Und das gilt natürlich nicht nur für Möhrensaft, sondern auch für Lycopin aus dem Tomatenmark, Chlorophyll aus dem Matcha-Pulvertee oder aus dem grünen Blattgemüse oder den Kräutern oder Betanin aus der roten Beete, das ist auch super fürs Herz-Kreislauf-System. Oder Anthocyane aus den blauen Beeren. Und dann gibt's noch ein tolles Mittel, da gibt's auch eine witzige Studie. Wenn wir Frauen lieben ja Männerschweiß. Wenn man Männer schwitzen lässt und dann das Gesicht Tropfsapper.
Man kommt irgendwann im Leben auf den Trichter und denkt sich, das ist eigentlich ein ganz guter Geruch.
Ja, aber nur die Männer, die du attraktiv findest, natürlich. So, und dann hat man also Männer schwitzen lassen und hat den Achselschweiß Frauen vor die Nase gehalten. Und dann hat man gesagt, hey, wer ist denn so am hottesten, welcher Geruch? Und dann fragte man die, ist das eher so der Fleischfressergeruch, so Fleisch, Testosteron, Eiweiß. Oder ist es eher so der vegan-vegetarische Geruch? Und gewonnen hat tatsächlich
der Vegetarier.
Der vegetarische Geruch. Und von denen, interessanterweise, die Knoblauchfresser. Warum? Also nicht der Atem, sondern wirklich der Achselschweiß. Und warum wohl? Weil da Schwefelverbindungen gebracht werden über Knoblauch. Und Schwefelverbindungen sind super fürs Gefäßsystem. Man sagt, das ist Natur-Viagra. Das heißt, der Typ mit seinem Schweiß verspricht ein paar schöne Stunden. Und wenn dann ein Nachkomme gezeugt wird, dann wird der womöglich als Vater noch länger zur Verfügung stehen, weil da hat er auch ein gesundes Herz-Kreislauf-System.
Verrückt.
Das heißt, solche Pflanzensachen werden abgedampft und es sind Informationen, die wir ganz unbewusst über unser Gegenüber einsammeln, genauso wie ihr Körpergeruch.
Also das wissen wir seit Sex in the City, dass so einiges besser ist, wenn der Mensch nicht zu viel Fleisch gegessen hat. Kann ich mich an eine sehr schöne Folge Sex in the City erinnern. Also was funktioniert wirklich gut? Ne, mit all den Informationen, die du jetzt gerade nochmal so ganz toll zusammengefasst hast. Für mich ist trotzdem eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich rüberbringen möchte, ist, sich gar nichts versagen. Auch mal eine Süßigkeit essen oder ein Glas Wein, wenn man da ab und zu mal drauf Lust hat. Jeden Abend ein Glas Wein. Es wird zwar in jeder Werbung, wird bei uns Frauen für Frauen in meinem Alter, hat eigentlich alles in jedem Film immer damit zu tun, dass man Wein trinkt und so weiter. Aber wenn ich jeden Abend Wein trinke, das funktioniert für mich gar nicht und ist auch für unsere Hormone echt, glaube ich, nicht so gut. So habe ich es gelesen. Aber man kann es natürlich machen. Ich würde auch nicht auf Fleisch verzichten. Ich würde auch nicht auf Fisch verzichten, weil wir es eben brauchen und weil wir es gut verarbeiten können. Unser Körper das gut verarbeiten kann. Aber wenn man weiß, dass ganz wenig davon reicht, dann kann man eben den Rest mit viel Gemüse und all dem, was du vorgeschlagen hast, ganz gut abdecken.
Mhm.
Ich koche selber und das tut mir wahnsinnig gut. Und um ehrlich zu sein, habe ich so viele Trends auch schon überwunden bzw. überdauert und überlebt und habe immer gedacht, ja siehst du, und jetzt wird gesagt, das ist gar nicht gesund. Ich habe das für mich gar nicht erst richtig gefunden. Es fühlte sich nicht gut an. Smoothies, ja, also eine Zeit lang Smoothies. Und warum sollte ich ein Gemüse, wenn man doch weiß, man braucht Faserstoffe und man kauen ist was vom, das hat sich ja die Natur ausgedacht, dass wir erstmal mit unserem Speichel und unseren Zähnen, wir kauen das Essen und essen es dann. Dann haben wir auch noch das Gefühl, dass wir was gegessen haben. Warum sollten wir uns so viele Kalorien reinpfeifen und nur schlucken? Also für mich macht es keinen Sinn.
Auch das Crunchy-Geräusch macht eher satt und befriedigt mehr. Das ist auch schon untersucht.
Ja.
Aber weil du gesagt hast, Alkohol, wie du sagst, in Maßen. Es gibt da auch Untersuchungen, das französische Paradoxon zum Beispiel, ne, wo man sagt, die Franzosen haben weniger Herzinfarkte als die Amerikaner und viele andere Europäer. Und da hat man sich überlegt, woran könnte denn das liegen? Die essen doch Croissant und Weißbrot und rauchen und die essen viel und spät und abends. Das sollte man ja eigentlich Dinner-Canceling machen, ist ja viel gesünder. Gut, sie machen L'Amour, das ist vielleicht gut. Aber man hat nicht verstanden und dann hat man gesehen, die trinken ja Rotwein. Und dann sagt man, okay, vielleicht ist ja Rotwein der Schutz. Und dann hat man geguckt, was ist im Rotwein? Der hat ja auch Pflanzenfarbstoffe. Und dann ist man auf das Resveratrol aus dem Rotwein gestoßen. Ein gesunder Mensch darf tatsächlich mal einen Rotwein trinken, weil der Blutzucker tatsächlich kontrolliert wird. Und das ist natürlich ein Effekt, wir haben es vorhin besprochen, der auch die Gefäße und das Herz schützen kann. Ja, maßvoll, mit Genuss, in kleinen Schlucken zum Essen, nicht übertreiben. Und dann kann man das auch gut überstehen. Und wenn man diese Regeln nicht einhält, dann haben die Wissenschaftler wirklich gezeigt, also wenn man die Grenzen überschreitet, dass es jahremäßig Punktabzug gibt. Also verlierst Lebensjahre. Du kannst aber durch gute Entscheidungen, durch gutes Leben bis zu 22 Lebensjahre gewinnen. Und was super schön ist, du gewinnst 10 Jahre mit einer Handvoll Nüsse jeden Tag.
Blaubeeren und Nüsse oder überhaupt Beeren und Nüsse, das würde ich auch noch sagen. Das kann man einfach immer im Kühlschrank haben.
Und am liebsten die Blaubeeren der alten Sorte, die halt innen nicht weiß sind, sondern wirklich blau.
Mhm.
Wo halt noch viel Pflanzenfarbstoff ist, wo man dann auch blaue Zähne danach hat.
Da kann man auch einen Rotwein trinken, da hat man so eine richtig schöne Zahnfarbe.
Genau.
Das mag ich zum Beispiel wirklich überhaupt gar nicht. Also wir wollen aber trotzdem, ich möchte sagen, entspannt euch, aber tut euch was Gutes, esst so, was gut schmeckt. Ich möchte mich gesund ernähren und ich sage mir, ich probiere das aus und ich habe für mich das gefunden, was mir schmeckt. Eigentlich schmeckt mir fast alles und ich esse das und mache mir nicht die Schere im Kopf und sage, nee, das ist aber nicht, das esse ich nicht und das esse ich nicht und dann bleibt gar nicht viel übrig. Sondern esst, macht euch was Schönes zu essen, morgens, mittags, abends, ernährt euch einfach gesund und mit Spaß. Verbringt viel Zeit mit anderen Menschen, die euch Freude bereiten und bereitet anderen Menschen Freude. Ich glaube, daran liegt fürs Älterwerden auch ganz was Heilsames, dass man so das Gefühl hat, ich werde noch gebraucht, ich kann mich hier einbringen. Genau, und dann einfach bewegen. Da, wo es sich ergibt, immer wieder bewegen. Dann haben wir schon viel getan. Dann kann man auch alles, was Schlimmes, ab und zu mal machen.
Cool, und dann werden wir so heiße Omis, so mit 90.
Oder ja, genau. Das muss das Ziel sein.
Ja.
Danke, liebe Jael.
Ich danke dir, Marlene. Es hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich will an der Stelle mal sagen, ich freue mich wahnsinnig doll über die schönen und echt interessanten Zuschriften, die ich bekomme. Ihr schreibt mir ganz viel über Instagram und ich kriege auch super, super spannende, sehr persönliche E-Mails. Beispielhaft möchte ich einmal vorlesen aus einer E-Mail. Ich weiß nicht genau, ob ihr das recht wäre, wenn ich ihren Namen nenne. Ich mache es jetzt einfach deswegen nicht. Sie hat unter anderem geschrieben: Ich hatte in den vergangenen Jahren keine partnerschaftliche Trennung, sondern nur eine freundschaftliche Trennung, bei der ich nicht mal die Gründe kenne. Aber ich habe mich ähnlich gefühlt wie du. Auch jetzt noch fällt es mir extrem schwer, jemandem zu vertrauen. Das war schon immer so, nur jetzt hat sich das Gefühl noch mal verstärkt und ich bin noch verschlossener geworden. Ich glaube auch, man braucht ein komplettes Jahr, um sich davon zu erholen. Umso schöner ist es, wenn man das nicht alleine durchmachen muss. Das finde ich ganz schön. Wenn ihr das so empfindet, dass einfach durch solche Gespräche man sich nicht ganz alleine fühlt mit all diesen schwierigen Themen zum Teil im Leben, dann freut es mich umso mehr, wenn ihr einfach dranbleibt. Schreibt mir unbedingt weiter über Instagram oder eine Mail an hey@mwiemarlene.de. Ich danke Jael für die vielen Tipps, die sie uns gegeben hat. Ich danke euch fürs Zuhören und diesmal möchte ich auch meinem kleinen Team danken, was mich hier bei dem Podcast unterstützt. Das ist Marco Arndt, Tina Bartels, Pauline Korb, Fabian Brosi, Melis, Pamela und noch eine Handvoll andere. Euch ganz lieben Dank und wir hören uns nächsten Montag.